Wow, was für ein schöner Song und was für eine schöne Frau. Herzlich willkommen, Tamara. Sie ist ein bisschen scheu, wir kennen sie ja. Tamara, du bist mit deiner Familie bei uns in der Kirche gewesen. Ist bis genau etwa so. Vor einem Jahr, dann sind wir weggezogen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie fest vermissen wir uns?
10.
Danke. Genau, jetzt hast du alle unsere Sympathiepunkte, jetzt kannst du eigentlich
anfangen.
Darf
ich nichts anderes sagen? Jetzt muss ich wieder gehen.
Für die, die Tamara nicht kennen, ich sage ein paar Sachen über sie, einfach so sehr subjektiv aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass es für dich nicht schlimm ist.
Bin ich mega gespannt.
Also, Tamara ist als erstes, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, du bist ein extrem cooles Mami für deine 4 Töchter. Ich habe dich immer ein bisschen bewundert, wie natürlich du mit deinen Kindern umgehst. Ja, also das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt.
Danke.
Nachher das Zweite, was ist mir noch in den Sinn gekommen? Jetzt kommt mir gerade nichts mehr in den Sinn. Das ist das Bühnenphänomen. Du bist extrem humorvoll, das schätze ich an dir. Ich weiss nicht, ob wir das heute spüren, weil du bist, glaube ich, ein bisschen nervös.
Mega.
Aber es ist sehr ein humorvoller Mensch. Und ich
eigentlich
bist du es. Also falls es heute nicht überkommt, sie ist es. Und sie ist leidenschaftliche Sängerin und Worshipperin. Sie singt eigentlich auf der Bühne zum Singen. Und ich liebe es, wenn du das machst. Das für mich sehe ich ein bisschen. Und natürlich die auch und euch. Aber vor allem die Singen. Und was ich an dir ausschätze, ist, dass du jetzt da stehst. Du gehst nämlich immer wieder aus deiner Komfortzone raus. Auch wenn es dir mega viel kostet. Und danke vielmals. Und ich bete einfach auch gerne für dich.
Sehr gerne. Ich werde nämlich lieber singen als reden. Also Gebet ist immer gut.
Danke, Jesus, dass Tamara bei uns ist. Es ist so schön, sie einfach zu sehen und wieder mal bei uns zu sein. Und ich segne dich, Tamara, dass du während dieser Predigt mega in Frieden hineinkommen, gelassen sein und trotz vielleicht ein bisschen Nervosität einfach uns das weitergeben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, heute für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du sie führst und einfach zu uns redest durch die Worte von der Tamara, weil du liebst, das zu machen. Amen.
Amen. Danke vielmals. Merci. Hey, es ist wirklich unglaublich schön, wieder da zu sein. Es ist wirklich ein bisschen willkommen daheim. Es ist, wie heute ein paar Mal gesagt worden, es ist jetzt wirklich kein Floskel, weil ich habe definitiv noch ein bisschen Heimweh. Ich bin noch nicht ganz geheilt. Es ist auch nicht sehr förderlich, dass ich eigentlich die ganze Nebelsaison von etwa Oktober bis März gefühlte 1000 WhatsApp-Bildchen überkomme von euch, oder? Von euren sonnigen Kaffeepausen auf euren sonnigen Terrassen und so weiter. Dann denke ich jedes Mal, also wieso haben wir genau das gemacht mit dem Umzug von Jenins auf Wil, Zürich, Unterland, aber genau. Manchmal werde ich gefragt von den Bündner Freunden, was jetzt so ein hippe Zürich aus uns gemacht hat. Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil unsere Zürcher Leute, die müssen eigentlich eher lachen, wenn ich finde, wir sind ja jetzt auf Zürich gezogen, oder? Weil die haben eigentlich nicht einmal eine Ahnung, dass irgendetwas, das nördlich vom Rhein liegt, überhaupt noch zu ihrem Kanton gehört. Also wir sind sowas, glauben Sie mir, von in der Provinz aussen gelandet. Das ist eigentlich alles andere als Zürich. Ausser die hohen Krankenkassenprämie, die haben wir jetzt. Aber sonst haben wir nicht viel von Zürich. Definitiv nicht. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Mail in meinem Posteingang gehabt, das heisst so plus minus, machen Sie den Muttertag unvergesslich mit einem wunderschönen Schmuckstück von schmuckmania.ch, sind Freudentränen garantiert. Ich habe kurz überlegt, ob ich draufklicken soll, oder? Wegen dieser Freudentränen-Garantie. Ich meine, kommst du nicht jeden Tag über? Nein, natürlich habe ich nicht gemacht, aber es hat mich einfach daran erinnert, dass ich vielleicht mal langsam anfangen sollte mit den Vorbereitungen für die Muttertagspredigt, die ja dann in ein paar Wochen stattfindet. Küsi hat mich schon lange gefragt. Er hat, glaube ich, schon wieder vergessen, dass er mich irgendwann mal gefragt hat für das 18. Und ich habe ihm dann schon gesagt, ich komme sehr gerne. Ich komme sehr gerne predigen, aber das mit der Muttertagspredigt wird eher schwierig für mich. Weil Muttertag und irgendwie, also ich habe wirklich noch gar nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Tamara und Muttertag funktioniert schlecht. Jedes Mal, wenn ich nach der Celebration dort das Rösli in die Hand gedrückt bekomme, so als Dank für einfach das Jahr, trösten, aufräumen, putzen, kochen, waschen, willst zusammenlegen und die zusammengelegt willst nachher in die Kästen versorgen. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, finde ich persönlich. Also 6-mal vor allem, oder? Dann denke ich so, okay, ja, Familie ist definitiv kein wirtschaftliches System, oder? Also das mit eingesetztem Kapital, Rendite, Gewinn und so, funktioniert bei der Familie nicht. Meine Mutter sein kostet mich Haut und Haar. Das ist klar, oder? Ich habe mich irgendwann freiwillig, und das war gut so, dafür entschieden, vier, in meinem Fall, Geschöpfe in die Welt zu setzen, ungefragt. Und ich verschenke meine Zeit, meine Fürsorge, meine Energie einfach aus, mit Leib und Seele, oder? Verschenke ich die. Und was Mütter meiner Meinung nach, ich mache es ganz kurz, bräuchten, ist weder ein Muttertag, noch Rosen, noch Praline, noch ein Schmuckstück von schmuckmania.ch, sondern wären ja Sachen wie Entlastung im Alltag, gleiche Chancen in den Jobs, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und so weiter, oder? Da würde jetzt Zweifel führen und das wird politisch werden. Darum höre ich auf. Und mache keine Muttertagspredigt. Etwas kann ich mir nicht verkneifen. Das muss ich wirklich noch bringen. Und dann lege ich dann los mit dem Rest. Der Muttertag hat ja am Anfang des letzten Jahrhunderts eine Methodisten-Pfarrerstochter erfunden, ins Leben gerufen. Und das ist ursprünglich tatsächlich ihre Idee war, ein politisches Werkzeug für Frieden und vor allem für die Stärkung der Rechte der Frau zu erfinden. Oder? Das ist unglaublich fortschrittlich um die Erhöhung der Bildungschancen der Frau gegangen, 1905. Und es ist dann sehr rasch gegangen, während der Kriegsjahr vor allem, ist der ganze Tag zweckentfremdet worden eigentlich, oder? So von den Kriegsjahren, wo irgendwie die Mütter glorifiziert worden sind als Gebärmaschine vor allem, oder? Für den Soldatennachwuchs. Nach dem Krieg hat man plötzlich Geld gehabt, dann ist irgendwie der ganze Tag kommerzialisiert worden von schmuckmania.ch und Konsorten. Die Frau, die Methodistenpfarrerstochter, hat tatsächlich, kaum hat sie den Tag erfunden, schon wieder bereut, dass sie ihn erfunden hat, und hat bis zu ihrem Lebensende, die ist jetzt schon tot, hat sie gekämpft für die Abschaffung vom Muttertag. Ist spannend, oder? Finde ich. Ich finde es spannend. Weil das definitiv nicht mehr das ist, was sie sich gedacht hat. Aber es war natürlich nicht erfolgreich. Ich nehme an, das ist relativ einfach, weil einfach schmuckmania.ch und kurz viel verdient an diesem Tag, für dass das irgendwie Realität geworden ist. Okay. Also heute, sorry, für all die Erwartungen, die ich nicht erfülle, keine Muttertagspredigt, kein Rösli, am Ausgang, nach der Celebration. Ihr müsst einfach nächstes Jahr wieder jemand anderes einladen. Und dann gibt es dann auch wieder Rösli für alle die Frauen, die gerne ein Rösli haben. Gibt es ja auch. Das sind ja nicht alle wie ich. Heute leider kein Rösli. Ich habe nochmals ein Mail in meinem Posteingang. Das kann ich nicht auswendig, das muss ich ablesen. Dort ist gestanden, dies, letzte Woche, ist die einmalige Gelegenheit, deiner Mutter zu zeigen, wie sehr du sie liebst. Ich habe so gelesen und gedacht, nein. Es ist nicht die einzige und nicht die einmalige Gelegenheit im ganzen Jahr. Wir haben noch 364 andere Gelegenheiten im Jahr zum Erhaltung von der Dankbarkeit, von der Wertschätzung unseren Müttern gegenüber, aber auch den Menschen, die sonst noch nicht zu uns gehören oder rundherum sind, irgendwie uns zu üben. In wertschätzenden Worten, in wertschätzenden Taten, in kleinen Aufmerksamkeiten und so weiter. Vielleicht ist das ein Blümchen zu schenken, nichts gegen das. Wir haben ganz schöne Blümchen hinten übrigens, danke für das. Es ist heute nicht die einzige Gelegenheit, oder? Und weil ich eben, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, nicht so Fan bin von Rösli und nicht so Fan bin vom Muttertag, habe ich euch, aber sehr grosser Fan von Wertschätzung, natürlich, und Wort, habe ich eure Postkarte auf eurem Platz. Und die Idee von dieser Postkarte ist eigentlich, dass ihr nicht jetzt, ich weiss, es ist didaktisch nicht ganz so weise von mir, wenn ich eigentlich will, dass ihr mir noch zuhört, den Stift und Papier zu verteilen. Also wir sind aber alle erwachsen, nicht jetzt, sondern irgendwann später in dieser Celebration, werdet ihr die Gelegenheit bekommen, um einfach ein paar ehrliche, wertschätzende Worte zu formulieren, vielleicht eurer Mutter, vielleicht aber auch nicht, vielleicht einem Menschen, der da ist, oder einem Menschen, der sonst irgendwo ist. Dann schickt es nachher ab, macht man ja sowieso, schickt es per Post, macht man viel zu wenig. Also nutzt die Gelegenheit, ja, für Wertschätzung, für ehrliche Worte, die aufbauen und ermutigen. Alright. Jetzt. Joy hat es ja schon gesagt, wir sind vor gutem Jahr gezügelt, von Jenins auf ins Zürich-Unterland. Nach 13 Jahren Leben im Bündnerland war das ein grosser Change für uns alle. Das liegt mir näher und darum erzähle ich euch ein bisschen über das ganze letzte Jahr. Ich habe das Bild von unserem Haus, jetzt fängt es an, genau, danke vielmals, haben uns ein über 200-jähriges Riegelhaus angetan. Das heisst, wir sind jetzt auch seit über einem Jahr am Umbauen und unsere handwerklichen Fähigkeiten irgendwie zum Leben erwecken oder so ähnlich. Es ist ein bisschen schwierig mit null Lehrer und einer Psychologin, aber es kommt gut, es kommt gut. Es ist noch vieles alt, es ist aber auch schon vieles neu. Was alt war und schon neu geworden ist, ist ein Bad. Und in diesem Bad, ganz speziell, habe ich einen neuen WC-Deckel. Das ist wirklich revolutionär, weil so einen WC-Deckel habe ich noch nie gehabt. Den kann ich einfach keilen, etwa in so einem Winkel. Und dann tut er sich selber, kein Bild, aber ein Bild vom ehemaligen Bad. Er tut sich geräuschlos selber verschliessen. Also ich kann einfach ein bisschen aufstehen und so keilen, oder den Deckel. Weil er macht dann Zzz. Nein, eigentlich ohne Geräusch. Ist etwa genauso revolutionär, wie dass ich das erste Mal nach 13 Jahren Ehe in einem Haus wohne ohne Spannteppich. Ich meine, okay, nein. Aber der WC-Deckel ist wirklich revolutionär. Und es ist so, dass mein Hirn sich unglaublich schnell an das neue Verhalten gewöhnt hat, dass ich einfach loslassen kann, oder? Haben sich neue Synapsen gebildet und sofort in meinen Verhaltenskodex aufgenommen. Jetzt hat das einfach jedes Mal, wenn ich nicht zu Hause auf WC gehe, unglaublich laute Folgen. Weil es knallt einfach jedes Mal, oder? Ich vergesse irgendwie, dass eben das nicht funktioniert irgendwo. Und es ist mir einfach zum Alltagsbild geworden, wirklich letztes Jahr, zu einem kleinen Alltagsbild zugegeben, dass ich sehr reibungslos und gut und geräuschlos funktioniere im Vertrauten, Alltägliche, dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo es mir wohl ist. Und sobald ich diese Zone verlasse und irgendwo rausgehe, ist nicht so Vertraute, dann wird es sehr schnell, sehr holprig und auch sehr laut. Und das ist ein paar zu dem, was ich erlebt habe im letzten Jahr. Mein Leben hat relativ geräuschlos und reibungslos funktioniert hier im Bündnerland. Und ich bin mir einig mit meinem Mann, mit dem Bobby, dass das letzte Jahr zu unserem Schwierigsten überhaupt gehört, was wir erlebt haben. In der Zeit, in der wir miteinander unterwegs sind. Und der Grund ist relativ einfach für das, dass es das Schwierigste war. Wir leben irgendwie gefühlt die Ewigkeit in einer Baustelle. Es ist ein riesiges Provisorium. Jetzt wird es so langsam ein bisschen besser. Aber das ist nicht unsere, aber es ist einfach ein Bild für unser Provisorium. Nein, so gross wird es schon nicht. Es ist wirklich... Zimmermänner sind monatelang irgendwie ein paar Meter von meinem Bett weg. Am 7 Uhr am Morgen durch mein Schlafzimmer so abtrennt durch eine milchige Folie. Trampen, das Radio schon eingestellt oder die besten Songs aller Zeiten. Radio 1 habe ich jetzt monatelang von morgen am 7 Uhr bis am Abend am 5 Uhr gelöst. Maschinenlärm, Staub immer wieder. Überall, wenig Platz, alles provisorisch, alles eine Zwischenlösung. Und manchmal habe ich wirklich so innerlich die Phase in diesem Zwischenland fast nicht ausgehalten. Und dann ist es so, dass das äußerliche Chaos hat sich irgendwie übertragen auf mein Innere und ist zu meinem inneren Chaos geworden. Oder? So das Provisorium und Übergangslösungen überall hat extrem viel Unruhe und Chaos bewirkt in mir drin. Und meistens, also die natürliche Tamara-Reaktion auf so innere Panik ist, dass ich einfach irgendwie so einen Aktivitätsanfall habe und finde, okay, jetzt packe ich einfach mal irgendwo irgendetwas an, dann ist zumindest das schon, geht mal ein bisschen etwas, oder? Da gibt es aber auch noch so ein bisschen die ruhigeren, ehrlicheren, selbstkritischeren Momente und die hat es relativ oft gegeben, oder? Wo ich dann wie gemerkt habe, okay, eigentlich erstaunlich, dass ich Wartephasen im Leben und so ein bisschen aushalten, eigentlich ganz schlecht kann aushalten. Oder? Wenn etwas noch nicht so ist, wie ich es möchte. Und das geht jetzt über praktische Sachen wie Haus und Einrichtung, über Beziehungen, über Umfeld und Aufgaben und so weiter, dass ich das sehr schlecht kann aushalten. Oder? Und das eigentlich noch krass ist, dass ich wie, ihr seid natürlich ganz viel besser in dem, ich sehe das schon, aber dass ich das Warten ein bisschen verlernt habe. Oder? Weil ich muss nicht mehr so viel warten. Wenn ich irgendjemandem irgendetwas schreibe, geht es ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, je nach Person. Und ich habe irgendein Emoji als Reaktion und weiss sofort, woran ich bin oder was jetzt das ausgelöst hat. Wenn ich keinen Kaffee mehr habe, mache ich 2-3 Klicks und ich habe am Tag nachher, crazy, oder, ein Espresso, meine Kapseln vor der Haustür. Also, so, ich habe noch nicht mal A ausgesprochen und schon bin ich bei B. Eine riesen Instandentwicklung, oder? Und die scheint sich einfach überall zu zeigen, aus bei unserem Umbau und auch nicht bei meinem inneren Prozess, oder? Wo ich irgendwie mal durchgehe und wo es keine Abkürzung gibt und wo einfach aushalten dran ist. Und ich habe relativ schnell gemerkt, in dem Ganzen drin, dass eigentlich der grosse Gewinner von dieser ganzen Phase im Zwischenland mein Glaube und mein Charakter, also das hängt ja irgendwie zusammen, oder? Das Unterwegssein mit Gott, wird sein. Weil der wird natürlich unglaublich auf die Probe gestellt. Ich habe, glaube so viel wie noch nie, so zwischen dem Nimmer und dem Noch nicht, habe ich irgendwie ganz viel von mir verloren, von der Tamara verloren. So meine Freude und Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Liebe für meine nächsten Menschen ist sehr knapp geworden. Ich habe Vision verloren für was ich tue. Der Tag und so allgemein. Also da ist erstaunlich schnell, erstaunlich viel verloren gegangen in dem Zwischenland, zwischen nicht mehr und noch nicht. Von dem, was ich irgendwie gemeint habe, was ich habe und was Gott mir geschenkt hat und so weiter. Und jetzt bin ich so ein bisschen in einer Phase, wo ich versuche, das Verlorengegangene mir irgendwie wieder ein bisschen zurückzuerobern und zurückzuerkämpfen. Und dann landet man einfach in einer extremen Abhängigkeit von Gott und in einer Charakterschule, wo man merkt, ja, also, man ist herausgefordert im Vertrauen, man ist herausgefordert im Glauben, ich bin herausgefordert in meiner Haltung, oder? Was ist denn da noch rum? Ich bin herausgefordert in meiner Ungeduld und so weiter. Ich bin letztes Jahr ich war letztes Jahr unterwegs im Schwarzwald an einer Predigt. Ich mache das nicht so viel im Fall, bin unterwegs an einer Predigt im Schwarzwald. Ich kenne mich im Schwarzwald überhaupt nicht aus. Darum bin ich einfach mit dem Navi losgefahren zu ein paar Frauen von der Vineyard. Die haben dort irgendein Wellness-Wochenende gemacht. Im Nowhere, wirklich, eine Wiese, ein paar Kühe, ein Schüher, hat die nette Begleitung aus dem Navi mir gesagt, sie haben ihren Bestimmungsort erreicht. Und dann habe ich ein bisschen schmutzeln, oder? Weil, wenn ich nicht so müde gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich laut rausgelacht, aber ich bin noch müde gewesen. Weil es ist einfach offensichtlich gewesen, dass ich meinen Bestimmungsort noch nicht erreicht habe. Das ist definitiv nicht das Ziel. Also Kühe, ich habe ja zu den Frauen müssen und so weiter. Also, nicht am Ziel. Offensichtlich. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil die Aussage irgendwie total ironisch ist. Oder? Ich habe mich sowas von nicht gefühlt, dass ich meinen Bestimmungsort erreicht hätte, jetzt innerlich, herzensmässig. Oder? Also es ist ein bisschen so, als ob ich einfach vergessen hätte, am 16. Februar vor einem Jahr mein Herz noch einzupacken in diesen zwei Umzugslastwagen, oder? Und dass irgendwo jetzt einfach noch immer noch pfeifend, wandernd unterwegs ist, irgendwo im Rital. Also so fühle ich mich ein bisschen, oder? Also verunsicherter denn je, glaube ich. Vielleicht mal noch als Teenie, wo man sich so gefragt hat, was eigentlich jetzt das Leben mit einem vorhat. Aber seit hier, glaube ich, lange nicht mehr so verunsichert gewesen bin, was mein Bestimmungsort anbelangt, oder? Das war auch ein bisschen erschreckend, dass eine Art so wenig braucht und es so schnell geht, dass so der Boden unter meinen Füßen einfach ein bisschen weg ist. Der Boden von eben Liebe für meine Mitmenschen, der Boden von Vision, der Boden von Gewissheit, wer man ist und so weiter, was Gott über einen denkt und so weiter. Es ist ja niemand gestorben, oder? Es hat niemand erkrankt, wir sind einfach nur umgezogen. Es ist fast ein bisschen beschämend gsi manchmal, oder zu realisieren, okay, es hat nicht mega viel gebraucht und es sind Fragen laut geworden, die nie laut gewesen sind, als ich da noch gsi bin, oder Fragen wie, einfach so allgemeines Zeug, was ist mein Teil überhaupt, was soll ich mit meinem Leben noch, ich bin ja jetzt noch nicht 40, aber irgendwie so die Frage, oder, was kommt noch, was ist mein Teil im grossen Ganzen? Was ist überhaupt das grosse Ganze? Und so weiter. Diese Sachen, oder diese Fragen, sind alle beantwortet gewesen, irgendwie. Oder nicht relevant in dieser Zeit da. Weil meine Agenda und mein Leben ist ja voll gewesen. Das ist nicht schlecht, aber es ist einfach voll gewesen mit Menschen, voll gewesen mit Aufgaben und voll gewesen mit Antworten auf diese Fragen. Und jetzt bin ich so verpflanzt und merke, okay, meine Agenda ist ein bisschen leer, das ist positiv, aber es sind sehr, sehr viel mehr Fragen rum als Antworten im Moment. jetzt, dass die Sache jetzt nicht deprimierend wird, oder? Müssen wir jetzt noch den Hoffnungstwist schaffen? Der kommt! Keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen. Es ist so, der Hoffnungstwist innerlich ist bei mir gekommen an Neujahr. Wir hatten eine Konferenz, Explo mit Campus. Dort hat eine Frau geredet, Danielle Strickland. Sie ist Heilsarmee-Offizierin von Kanada, Familienfrau, engagiert sich gegen soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Sie hat eine Message gebracht, die mich wirklich in diese Situation hinein echt bewegt hat und berührt. Vielleicht kennen Sie die einen. Ich bringe einfach einen Punkt, der mich echt berührt hat und dann gerne mit euch teilen. Und zwar hat er einfach gepasst wie ein Faust aufs Auge. Sie hat gesagt, in der Welt, und das sieht sie ja jeden Tag, herrscht unglaublich viel Chaos, oder? Viele Sachen, die ungeordnet sind. In unserem Leben unglaublich viel Chaos, viele Sachen, die nicht geordnet sind, wo keine Klarheit ist, wo irgendwie wüst und leer und leblos sind. Dann hat sie weiter gesagt, das Chaos, ich habe jetzt so von einem Chaosplatz von mir erzählt, ihr habt andere Chaosplätze, oder vielleicht ist Chaos in Gedanken, Chaos in den Gefühlen oder Chaos um euch herum, wo auch immer. Bei mir war es jetzt das letzte Jahr irgendwie gewesen, oder? Und dann hat sie gesagt, Chaos ist nie Grund zur Verzweiflung. Nie. Es ist nicht einmal neutral, das ich jetzt ergänze, oder? Es ist nicht neutral, sondern sie hat gesagt, Chaos ist immer, sollte uns immer Grund geben zur Zuversicht, zur Hoffnung. Das hat sie sehr einfach begründet. Wir gehen den ganzen Anfang von der Bibel, 1. Mose, steht, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Also bildlich, irgendwie gesprochen, eine Umgebung, die wüst ist, die leer ist, die leblos ist, die tötelt, die ungeordnet ist, chaotisch ist, oder? So wie unsere Chaosplätze in unserem Leben, so wie mein letztes Jahr und so weiter. Dann geht es weiter mit, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also da ist nicht einfach Leere, oder? Also Gottes Geist ist schon, das ist schon mal der erste Zuversichtsgedanke, oder? Der Geist Gottes ist schon da, er ist nicht weg an diesem Ort, wo Chaos ist. Er ist schon da, er schwebt über dem Wasser, finde ich ein wunderschönes Bild, oder? Er schwebt über all meine Chaosplätze, äußerlich, innerliche Chaosplätze. Er schwebt und brüht irgendwie, so stelle ich mir das vor. Und wir wissen, wie es weitergeht. Gott fängt an reden und ordnet, bringt eine Ordnung rein, ordnet Licht und Finsternis, sagt, bringt einen Ablauf rein, sagt, es gibt eine Zeit, wir haben Tag und Nacht, oder? Dort mal separieren, bringt Klarheit rein. Und nachher fängt er an, Neues zu schaffen, fängt an, eine Schöpfung aus dem Boden zu stampfen, oder? Tier, Natur, der Mensch und so weiter. Also eine unglaubliche Schöpfungskraft, die rauskommt aus dem Chaos. Also ich ziehe eigentlich daraus, dass ein Chaos, ein leblose, ungeordnete, chaotische Etwas für Gott eine Materie ist, die Potenzial hat, oder? Weil das die Materie ist, wo er Neues daraus entstehen lassen, oder? Und das gibt mir extrem Hoffnung, hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Und ich hoffe, euch gibt es auch Hoffnung in euren Chaosplätzen. Zu merken, okay, überall dort, wo Sachen aufgewühlt sind und chaotisch sind und ungeordnet sind, sollte ich mich, oder wenn ich in die Welt raus schaue, oder, ist immer entweder persönlich oder die Welt ist the same, sollte ich nicht verzweifeln, sollte es mir Hoffnung geben, okay, über Konflikte, die zu komplex sind, dass ich überhaupt mich daran anwage, in der Welt, in der Gesellschaft, in meinem Leben, sollte es mir Hoffnung geben, weil ich weiss, Gottes Geist brütet schon drüber, er schwebt schon drüber und es ist die ideale Materie für Gottes Wirken, für Gottes Neuschöpfung, oder? Gründerin von der Heilsarmee hat gesagt, there is no changing the future without disturbing the present. Also Gott kann deine Zukunft nicht gestalten, wenn er deine Gegenwart nicht aufmischen darf, aufwühlen. Das kann ich jetzt mal frei übersetzen. Und das hat mich echt getroffen, oder? Ich will eine neu gestaltete Zukunft. Für mein Tamara-Leben ganz persönlich, aber auch generell in Bereichen. Oder? Ich will sehen, dass sich Sachen verändern, sehen, dass sich Sachen bewegen, dass Gott Neues schafft, Neues entstehen lässt, zum Leben wieder erweckt, in der Kirche, in meinem Umfeld, in Beziehungen usw. Bin ich denn bereit, dass meine Gegenwart ein Weile ein bisschen ungemütlich wird? Oder? Dass Gott meine Gegenwart anfängt aufmischen? chaotisch machen, irgendwie ich den Überblick verlieren, oder? Bin ich bereit, auszuhalten, dass ich mal warte, dass es mal noch nicht schön ist und noch wüst und karg und leblos um mich herum, in mir drin, damit da etwas Neues entstehen kann, oder? Das hat mich wirklich bewegt, weil ich gemerkt habe, nein, ich bin immer am Umjammern, oder? Weil meine Gegenwart ein bisschen unbequem wird im Moment. Einer der grössten Feinde des Neuen ist das Alte. Das ist genau das, oder? Das, was ich kontrollieren kann, was ich managen kann. Es gibt mir Sicherheit, aber es ist ein unglaublicher Bremser für das neue Wirken von Gott. Ich habe kürzlich ein älteres Ehepaar getroffen. Es war eine Zufallsbegegnung und ihre Story hat mich echt bewegt, weil ihre Gegenwart vor etwa 29 Jahren so etwas von aufgemischelt und aufgewühlt worden ist. Sie haben in der DDR gelebt, zur Zeit der Mauer, 1989. Sie haben irgendwie die Story nur so am Rand erwähnt. Und ich habe irgendwie feuchte Augen bekommen, als ich ihnen zugelassen habe. Und habe gemerkt, leck, auf was für einem hohen Niveau bin ich eigentlich seelisch am Umjammern, oder? Die zwei sind während der Zeit der Mauer auf eine 10-tägige Besuchsreise zu einer Tante im Westen. Das hat man ja können, so einfach für einen Besuch rüber. Und haben dann aus dem Nichts, total ungeplant, entschieden, um im Westen zu bleiben, haben nichts anderes gehabt, als das, was sie angehatten und zwei Koffer, die sie gepackt haben für den Besuch oder nicht für ein neues Leben. Und sind vor dem Nichts, vor dem absoluten Nichts gestanden im Westen, auf der anderen Seite der Mauer. Dann hat es mich wirklich interessiert, ich habe mich einfach eingeladen bei ihnen zwei, ich habe sie nicht gekannt, die wurden in Baden-Württemberg, das ist näher bei mir, ich bin ja eigentlich nicht in Zürich, sondern fast schon in Deutschland. Dann bin ich dort zu ihnen einen Morgen in die Küche gehockt und sie haben mir ihre Geschichte erzählt und ich habe sie nachher aufgeschrieben. Das ist eine unglaubliche Story. Es sind zwei Ingenieure, haben eine grosse Firma in der DDR, haben einen Sohn gehabt, sind dann schon Christen gewesen, haben sich engagiert in der kirchlichen Widerstandsbewegung zur Zeit der DDR. Der Druck war sehr hoch gewesen für sie zu dieser Zeit. Und dann sind sie eben im 89 auf die Besuchsreise auf München zu ihrer Tante. Und in dieser Zeit haben sie von ihrem einzigen Sohn ein Telefon bekommen, das er vorhat, um über Ungarn auf Österreich zu flüchten. Sie haben nichts gewusst von den Plänen von ihrem Sohn und sind dann eigentlich vom einen Tag auf den anderen vor die Wahl oder vor die Entscheidung gestellt worden innerlich. Gehen wir zurück in den Osten und wenn unserem Sohn die Flucht gelingt, dann werden wir unseren Sohn Jahre, vielleicht das Leben lang nicht mehr sehen. Die haben ja nicht gewusst, die haben ja nicht können wissen, dass die Mauer relativ bald schon nicht mehr existiert, oder? Also sind wir getrennt von unserem Sohn oder bleiben wir im Westen und werden flüchtig, papierlos, handeln wir gegen das Gesetz und so weiter. Und sie haben sich aus dem Bauch heraus entschieden für ihren Sohn, also für zum Zusammensein auf der gleichen Seite der Mauer wie ihren Sohn. Und darum ist es so weit gekommen, dass sie eigentlich total ungeplant mit ihrer Kleidung und diesen zwei Koffern vor einem Nichts gestanden sind, ohne Papier, in einer Notaufnahme-Station gelandet sind. Und ihr Leben musste einfach Schritt für Schritt neu aufbauen. Ihr Geschäft im Osten ist konfisziert worden von der Stasi. Sie haben nicht einen Gegenstand aus ihrem Haus, aus ihrem alten Leben, je wieder gesehen. Oder? Und wo sie mir das so erzählt haben, oder? Dann scanne ich einmal schnell unseren ganzen Hausrat durch, und wo irgendwie 80 Bananenschachteln gebraucht hat, oder? Und überlege mir, okay, wie wäre das, wenn ich nichts von dem je wieder würde sehen, oder? An was hängt mein Herz ein bisschen zu fest? Oder vor zwei Wochen ist mir eine Milchkanne kaputt gegangen. Ich bin so ein Brokkie-Nerd. Ich habe wirklich gerne Brokkis und habe klare Vorstellungen von irgendwie Formen, Farben, Design und so. Und wenn ich dann etwas finde, wo dann nur ein paar Fränkli kostet und eigentlich genau das ist, und die Milchkanne ist so etwas gewesen, dann finde ich das wirklich lässig. Ich weiss, das können nicht alle verstehen. Auf jeden Fall, die Kanne ist kaputt gegangen und es hat mich ernsthaft gestresst. Es hat mich zwei Tage lang gestresst, dass mir die Kanne kaputt gegangen ist, oder? Und nach diesen zwei Tagen hat es mich gestresst, dass es mich stresst, weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, es ist eine Milchkanne, oder? Hallo. Also zurück zu dem Ehepaar. Die haben kleine Schritte gemacht in ihrem neuen Leben. Und er hat so gesagt zum Abschluss, dass die Zeit von der Not, vom Neuanfang, vom vor dem Nichtstehen, der Draht gegenüber zu Gott extrem verkürzt hat. Dass sein Vertrauen, sein Glaube in dieser Zeit unglaublich schnell entwickelt worden ist. Oder? Und er manchmal sogar sich sehnt nach dieser Zeit, wo er einfach von Vertrauen und Glauben gelebt hat. Es hat mich wirklich bewegt, zu hören von ihnen, und hat mich wieder erinnert daran, dass wir einen Gott haben, der nicht am Alten hängt und nicht am Vertrauten und ewig Gleichen hängt, sondern dass wir einen Gott haben, der ja Zeit erschaffen hat, der nur eine Richtung kennt. Zeit geht nur in eine Richtung. Und ich glaube wirklich, dass wir einen Gott haben, der es liebt, Neues zu schaffen und Neues entstehen lassen. Natürlich, also verstehe mich nicht falsch, Gott in sich, sein Wesen, ist natürlich beständig, oder? Er ändert sich nicht, er wird sich nie ändern. Er ist treu, er ist ein Fels. Aber ich bin überzeugt, dass das, was er liebt, zu tun, nicht ist, bewahren und schauen, dass es genau so bleibt. Und nicht, oder? Sondern dass das, was er liebt, zu tun, Transformation ist und Veränderung ist und Bewegung ist, oder? Und Neues erschaffen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, leben wir so, als ob nach diesen 6 Tagen von der Schöpfung irgendwie das Kapitel Schöpfung abgeschlossen wäre, oder? Also Gott als Schöpfer ist irgendwie fertig und dann kommen andere Rollen. Und ich denke manchmal, nein, hey, Gott ist, also ich meine, wenn es einen kreativen Kopf gibt, dann er, oder? Also wie kommen wir auf die Idee, dass seine Schöpfungskraft ausgeschöpft ist nach der Schöpfung? Wie kommen wir auf die Idee, dass er keine neuen Ideen mehr hat, oder? Dass er nicht unaufhörlich, innerlich, äußerlich in uns, aber ich bin überzeugt, auch in der Welt, durch uns, wird ein Chaos neu aufleben lassen, ein Chaos ordnen, Klarheit reinbringen, Neues reinreden und so weiter. Ich war ein bisschen knapp mit Bibelstellen, ich weiss, darum kommen jetzt noch ein paar. Hesekiel 36, 26, der ist nicht auf der Folie. Er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das ist eine Stelle, die das durchdrückt für mich, oder? Das Bedürfnis, die Sehnsucht von einem Gott, der sagt, ich mache nichts lieber, als dir ein neues Herz geben, als dir einen neuen Geist geben, als dir eine neue Denke geben, als dir eine neue Vision geben für dein Tun und so weiter. 2. Korinther, ganz eine starke Stelle, finde ich, wo ins Gleiche so geht vom Thema für mich. Und es heisst, ich will nicht, dass ihr müde und matt werdet, heisst es in meiner Übersetzung. Obwohl die Realität irgendwie so aussieht, dass unser äußerer Mensch aufgerieben wird, will ich euch Tag für Tag erneuern, euren inneren Mensch. Obwohl der äußere aufgerieben wird, wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Also ein Gott, der sagt, ich liebe es dir immer wieder. Es ist ja nicht einmal, okay, jetzt habe ich ein neues Herz, jetzt ist alles gut. Immer wieder sagen, okay, ich brauche Erneuerung, ich brauche eine neue Denke, ich brauche ein neues Empfinden, ich brauche neue Ideen, ich brauche ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich brauche, dass du mich erneuerst, jeden Tag. Jesaja 43 ist nochmal eine, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Der Jesaja 43 ist mir etwa seit einem halben Jahr wirklich wichtig und ich lerne nicht mehr los. Weil manchmal ist es ja so, oder mir ist es so gegangen, dass ich eben das Neue nicht sehe. Dass ich nur das Chaos sehe, dass ich nur die Wüste sehe, das, was karg, das, was leblos ist, das, was noch nicht geordnet ist, das, was noch nicht klar ist in meinem Leben, das, was noch keine Form angenommen hat, das noch nicht schöpferisch kreativ ist. Und in das Innen sagt Gott, ich wirke im Fall Neues in dir und durch dich. Es sprost schon auf, siehst du es noch nicht? Und ich stehe irgendwie ganz auf vielen Bereichen von meinem Leben so ein bisschen am Rand von einem offenen Feld, wo ich nicht recht weiss, wo durch, oder? Und wenn mich Gott fragt, siehst du es noch nicht, Tamara? Muss ich im Moment sagen, nein, ich sehe es noch nicht. Oder ich muss schauen, dass ich nicht zu fest trötzelig bin. Nein, ich sehe es noch nicht. Oder höchstens ein bisschen. Also mit ganz viel Vorstellungskraft und nur so ansatzweise, was jetzt da Neues entstehen mit mir und dem Zürich Unterland. Oder? Aber dann ist es wirklich manchmal schwierig, weil ich muss sagen, nein, ich sehe es noch nicht. Und dann hilft mir eigentlich nur etwas. Und das ist einfach Schritt hinein in das Land der Verheißung zu machen. Das klingt ein bisschen geistlich. Was heisst das? Das heisst, dass ich Wahrheiten nehme. Eine Wahrheit ist zum Beispiel für mich der Jesaja 43. Und sage, ich nehme die Wahrheit. Okay, ich sehe es noch nicht. Aber ich nehme sie und sage, Ich stärke mein Glauben, ich stärke mein Vertrauen, weil ich sage, ich nehme es. Ich glaube an einen Gott, der sagt, ich wirke Neues. Ich habe nie aufgehört, Neues zu wirken, oder? Ich wirke Neues. Es wächst schon. Du siehst es einfach noch nicht, oder? Aber es wächst schon. Eine andere Wahrheit ist der Psalm 16. Mit dem schliesse ich. Das ist auch so etwas, das ich immer wieder genommen habe. Vielleicht hilft er euch. Wo steht im Psalm 16, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und dann wird es praktisch, oder? Also wenn ich bildlich sehe, am Rand von dem offenen Feld stehe und irgendwie mein Blick nur Chaos und ungestaltetes, ungeordnetes, wüstes Land sehe, dann wird es praktisch. Dann sage ich, okay, Jesus und ich weiss nicht recht, wo du rein, ich weiss auch nicht, ob ich jetzt spazieren oder rennen oder hüpfen, aber jetzt gehen wir einfach. Und jetzt vertraue ich darauf, dass du mir sagst, du zeigst mir den Weg. Und jetzt warten wir nicht, bis wir alt und grau werden am Rand, sondern jetzt laufen wir einfach und sagen, ja, du wirst mir den Weg zeigen zum Leben. Und zwar zum Leben, wo nicht öde und langweilig ist, oder? Sondern zum Leben in Fülle, zum geistlich prickelnden, erfüllten Leben. Okay, es ist Zeit zum Beten. Jesus, du siehst unsere Chaosplätze. In unseren Herzen, unsere Chaosplätze in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, unsere Chaosplätze um uns herum, geschweige vom Chaos in der Welt, Chaos in den Nationen, in der Gesellschaft. Und wir heben uns innerlich an dieser Denke, dass Chaos für dich Potenzial hat, dass Chaos für dich eine Materie ist, wo du es liebst, Neues daraus zu schaffen und Neues daraus entstehen lassen. Und jetzt bitte ich dich genau für das, dass du überall dort, wo es karg, wüst, ungestaltet und ungeordnet noch ist, dass du kommst mit deiner Schöpfungskraft und neu ordnest, wo wir Ordnung brauchen, klärst und separierst, wo wir Klarheit brauchen, dass du neu wiederbelebst und zum Leben erweckst und Neues schaffst, dort, wo wir Erneuerung und Transformation brauchen, dort, wo wir Veränderung brauchen, eine neu gestaltete Zukunft. Wir heben uns an diesen Wahrheiten, dass du ein Gott bist, der uns neue Herzen schenken will, neue Geist, wo unseren inneren Mensch erneuert Tag für Tag. Und Celebration für Celebration. Er sagt, ich höre nicht auf, Neues zu gestalten, Neues zu wirken in dir und durch dich durch. Und es wächst schon, ob wir es sehen oder nicht. Danke für die Zuversicht.